Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich melde mich zurück und begrüße Sie zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Dienstag, dem 27. August 2024. Es ist ein himmeltrauriger Anblick. Lassen Sie mich das in dieser Drastik, in dieser wehmütigen Betroffenheit hier festhalten. Es ist ein himmeltrauriger Anblick, Deutschland dabei zusehen zu müssen, wie dieses einst so tüchtige und vorbildliche Land, in vielerlei Hinsicht vermutlich immer noch vorbildlich, wie dieses Land im selbstgemachten Elend versinkt. Und da denke ich jetzt nicht einmal zuerst an diese Migrationskrise, an diese Migrationsprobleme, die jetzt in aller Munde sind und natürlich auch die politische Szene in den Zustand akuter Hysterie versetzen, um Himmels Willen. Das hat man doch vor Jahren schon kommen sehen. Das geht einfach nicht. Sie können nicht einfach die Grenze aufmachen und sagen, alle Verfolgten und angeblich Verdammten dieser Erde sollen kommen und selbst wenn sie illegal die Grenze überschritten haben, werden sie dann auch noch mit Sozialleistungen belohnt, gewissermaßen vergoldet. Das geht nicht. Und dass eben Leute kommen, die sich nicht integrieren wollen oder können und dass daraus dann auch entsprechende Probleme entstehen können, dass die Sicherheit bedroht wird, meine Damen und Herren, wer es wissen wollte, der hätte es wissen können. Aber was haben die Medien gemacht? Was hat die Politik gemacht? Alle, die davor gewarnt haben, die wurden als Ausländerfeinde, als Rassisten an den Pranger gestellt. Ich habe das ja selber noch erlebt in Talkshows, im deutschen Fernsehen, wie sich da diese Moral-Zampanos und Besserwisser aufgeplustert, aufgeschäumt haben geradezu. Wo sind denn die heute? Natürlich stellen sie sich jetzt wieder an die Spitze der Karawane, um allen zu erzählen, also was jetzt zu tun ist in der Migrationspolitik. Nun gut, das ist menschlich, das gehört sozusagen zur irrtumsanfälligen Conditio Humana und die Journalisten sind ja besonders wendig darin, sich dann jeweils dem Zeitgeist entsprechend neu auszurichten. Deshalb darf man da nicht zu streng sein, aber es ist schon bestürzend zum Teil, wie hier gerade von jenen Kreisen, die sich doch eines verschärften Realitätssinns rühmen, die Journalisten gehören dazu, auch einige der Politiker, wie sie hier gewissermaßen in einer mutwilligen kollektiven Realitätsverdrängung mitgemacht haben, dass das nicht gut herauskommt und dass es zu solchen Gräueltaten kommen kann, wie zuletzt in Solingen, Entschuldigung, das hätte man kommen sehen und das hätte man auch als Wähler, lassen Sie mich das sagen, mit allem Respekt, das hätte man vielleicht auch als Wähler verhindern können, indem man nicht ausgerechnet jenen Parteien die Stimmen gibt, die sich ja dadurch hervortun, dass sie diese Migrationseuphorie jenseits der Wirklichkeit dann auch noch politisch betreiben. Und das war ja bei diesen Ampelparteien der Fall. Die SPD, die FDP und die Grünen, das sind ja die Parteien der offenen Grenzen schlechthin. Und man müsste vielleicht einmal in den Programmen nachschauen. Also sie haben das bekommen, was sie damals gewählt haben. Das ist aber gar nicht das entscheidende Thema, das ich mit meinem Einstiegssatz da des himmeltraurigen Anblicks ansprechen wollte. Was mich wirklich beelendet, was mich bestürzt, ist die Tatsache, dass Deutschland für mich, für viele Schweizer, für viele auch weltweit über Jahrzehnte sozusagen das Inbild industrieller Tüchtigkeit und auch eines Pragmatismus und eines Leistungsgedankens war. Und dieses Ethos, wenn man so will, diese Einstellung, die scheint irgendwie vor die Hunde zu gehen. Heute Morgen ist mir aufgefallen folgende Nachricht. Schlechte Stimmung in Unternehmen. Ist ja an sich auch nichts Neues unter der Sonne, ist kein großer Überrascher. Wer hätte das denn nicht gedacht, dass die Stimmung schlecht wäre? Alles andere hätte uns tatsächlich hier in diesem Sinne verblüfft. Die Stimmung in den deutschen Unternehmen, meldet die Frankfurter Allgemeine Zeitung in ihrer heutigen Morgenausgabe, hat sich den vierten Monat in Folge verschlechtert. Das zeigt der am Montag veröffentlichte IFO-Geschäftsklimaindex, der im August von 87 auf 86,6 Punkte gefallen ist. Die 9000 befragten Unternehmen beurteilten sowohl ihre aktuelle Geschäftslage als auch die Aussichten für das kommende halbe Jahr noch schlechter als im Vormonat. IFO-Präsident Clemens Füst sagte, die deutsche Wirtschaft gerät zunehmend in die Krise. Stimmungstief in der deutschen Wirtschaft. Das sind Alarmsignale, das sind schrille Sirenen aus der Wirklichkeit, die man allzu lange einfach gar nicht hat zur Kenntnis nehmen wollen. Auch hier, es gab natürlich Indikatoren, es gab Warner. Ich erwähne nur einen, ebenfalls verfemt, lange Zeit durch die Medien, allmählich entdecken sie ihn wieder, Thilo Sarrazin. Thilo Sarrazin, der ehemalige Finanzsenator von Berlin. Deutschland schafft sich ab, Deutschlands Wirtschaft schafft sich ab, Tugendterror und auch feindliche Übernahme. Seine Bücher, allesamt Bestseller, wurden doch im deutschen Medien- und Politik- und intellektuellen Mainstream sträflich, fahrlässig, ausgeblendet, gar nicht zur Kenntnis genommen. Stattdessen hat man sich damit begnügt, Sarrazin sozusagen persönlich anzugreifen. Jetzt plötzlich merkt man, dass eben dieser unbequeme, tiefschürfend recherchierende Patriot, ich glaube, man darf das so sagen, man muss das so sagen, Thilo Sarrazin, ein Mann, der sich eben mit seinem Deutschland intensiv auseinandergesetzt hat, dass der eben seit Jahren recht hatte. Einsamer Rufer in der Wüste. Und ich hoffe, ich bleibe immer zuversichtlich, ich hoffe einfach und ich glaube es auch, dass diese Missstände jetzt nicht mehr länger einfach wegzuwischen und wegzubürsten sind. Ich weiß, ich bekomme dann immer wieder Zuschriften von Ihnen, die sagen, Herr Köppel, Ihr absolut unberechtigter Optimismus Sie nähren, aber in Wirklichkeit, meine Damen und Herren, Optimismus ist Pflicht angesichts des Zustands, den wir da aus der Schweiz heraus mit Blick auf Deutschland zu erkennen glauben. Scholz kündigt Taskforce für schnellere Abschiebungen an. Vielleicht bin ich nicht der Einzige, der an der durchschlagenden Wirksamkeit dieser Taskforce entsprechende Zweifel oder eine gewisse Skepsis anmeldet. Immer wenn den Politikern gar nichts mehr einfällt, dann gründen sie eine Arbeitsgemeinschaft, eine Arbeitsgruppe. Hoffen wir auch hier, seien wir zuversichtlich, dass möglicherweise mehr daraus wird. Dann in der FAZ auch interessant die Schlagzeile, die AfD profitiert. Also wenn alle Stricke reißen, dann versuchen die Medien hier mit dieser Schlagzeile noch die Leute aufzuwecken. Also vielleicht die Messerattacke von Solingen ist zwar schlimm, aber noch schlimmer scheint es zu sein in der Wahrnehmung dieser Chronisten, dass eine Partei, von der sie ja nun doch schon seit Jahren einträchtig warnen, dass diese Partei profitieren könnte. Und wenn ich mir da die Diskussion von außen etwas anschaue, dann vermisse ich eigentlich einen einsichtigen Kommentar von einem Journalisten, von einem Kommentator, von einem Leitartikler, der zur Abwechslung einmal die AfD rühmen könnte und ihr bescheinigte, dass doch diese Partei, diese so intensiv verteufelte Partei, seit vielen Jahren kontinuierlich auf genau die Missstände hinweist, über die man sich nun offenkundig einig ist. Also die haben das ja als erste, gewissermaßen als Avantgarde, als Frühwarnsystem, als erste haben sie darauf hingewiesen, haben sehr viel Prügel eingesteckt, aber eben Dankbarkeit in der Politik, die gibt's natürlich nicht. Wer Dankbarkeit und Treue erwartet, gibt doch einen berühmten Spruch, der soll sich einen Hund zulegen. Mehr als 100 Raketen auf Ukraine, viele Kraftwerke getroffen, Zelensky für unbeschränkte Nutzung westlicher Waffen. Ja, die fürchterliche Eskalationsdynamik. Selbstverständlich, wenn die Ukrainer nun plötzlich sich da in einem Bruchteil des russischen Territoriums, aber auf russischem Territorium festsetzen, dann führt das zu einer, ja, Eskalation der Gegenseite. Und anstatt sich da immer tiefer in diesen Krieg hineinzureiten, ich kann kann mich da nur wiederholen, sollte man doch die Anstrengungen darauf richten, zumindest was die Medien angeht, eine öffentliche Stimmung herzustellen, in der es wenigstens erlaubt ist, über die Möglichkeit von Verhandlungen zu diskutieren, ohne dass man da gleich in die Ecke gestellt wird als Liebediener des Kreml. Das ist ja fürchterlich, wie wir, wie da auch in deutschen Medien die Fähigkeit verloren zu gehen scheint, offen und kontrovers über ein Thema zu diskutieren. Man schwadroniert da immer über die westlichen Werte. Aber wo sind denn die westlichen Werte, wenn man nicht mehr kontrovers diskutiert? Wenn jeder, der ja die Klimapolitik kritisiert, ein Klimaleugner ist. Jeder, der die Corona-Maßnahmen nicht das Gelbe vom Ei findet, ist ein Corona-Leugner. Die, die eben Verhandlungen wollen, das sind die Kreml-Knechte. Und wenn man nicht der Auffassung ist, dass Putin der absolut Alleinschuldige an diesem Debakel ist, dann sind sie sowieso ein Heilloser. Putin verstehe. Ich habe übrigens mal in der künstlichen Intelligenz eine Umfrage gestartet. Ich habe tatsächlich auf ChatGPT und auf Perplexity, hoffe ich finde das, habe ich mal die Frage lanciert, ist Putin und nur Putin eigentlich der Alleinschuldige des Ukraine-Kriegs? Und wissen Sie, was als Antwort herauskam? Nein, Putin ist nicht der Alleinschuldige am Ukraine-Krieg. Ist es also ChatGPT oder ist Perplexity auch ein Putin-Versteher, künstliches Intelligenzportal? Sind das alles Putin-Versteher, die da diese künstliche Intelligenz füttern? Meine Damen und Herren, man muss doch irgendwann einmal anfangen, sich wieder mit der Wirklichkeit, mit der Realität auseinanderzusetzen. Wirtschaft geht auf Distanz zur AfD. Ja, jetzt vor den Wahlen scheinen die Nerven strapaziert. Und da gehen die einen auf die anderen los. Wir haben ja auch darüber gesprochen, diese Aktion der Unternehmer gegen die AfD. Man warnt davor, die AfD würde Deutschlands Ansehen als Wirtschaftsstandort beschädigen. Nun hat der Spitzenkandidat der AfD in Thüringen, Björn Höcke, zurückgeschlagen und wünscht diesen, wenn ich da ihn richtig zitiert sehe in der FAZ, und wünscht nun diesen Unternehmen, dass sie in schwere Turbulenzen geraten. Auch kritisierte der einzelne Betriebe, wie etwa den Kettensägenhersteller Stihl. Schießt man jetzt gegenseitig aufeinander. Da kann ich von außen bei aller Zurückhaltung einfach nur sagen, regt euch ab. Ich meine, kocht das Ganze ein bisschen weniger hoch. Jetzt auch die Intervention von Höcke. Ich gehöre ja nicht zu denen, die sozusagen die Bundesrepublik Deutschland in ihrem Kernbestand gefährdet sieht, wenn jetzt ein Björn Höcke in Thüringen tatsächlich als Stärkster nach den Wahlen herausgehen sollte. Ich glaube, die Bundesrepublik Deutschland in meiner Wahrnehmung ist stärker als die AfD, aber vielleicht darf man das heute gar nicht mehr sagen. Ist das schon eine Einmischung, eine Übergriffigkeit hier aus der Schweiz? Aber er hat jetzt da auch nicht besonders glücklich reagiert mit seiner Attacke. Ich glaube, man sollte hier doch diese Unternehmen nicht mit den gleichen Fehlern behelligen, die sie vielleicht machen, indem sie sich da dermaßen einmischen. Ja, eben der AfD-Landeschef Höcke wünscht Unternehmen, die für Vielfalt werben, schwere Turbulenzen. Ja, diese Aktion der Unternehmen, ich fand sie auch nicht glücklich, wenn man dermaßen sich in den Wahlkampf einmischt und damit natürlich auch indirekt immer auch die Wähler da etwas in ein schiefes Licht stellt durch die Schmähungen gegen eine bestimmte Partei, aber wenn man da eben auch dann zurückkeilt da von Seiten der Politik. Ich glaube, man muss als bürgerlicher Politiker, und die AfD möchte ja eine bürgerliche Partei sein, da muss man das auch herunterschlucken und man muss doch an die großartigen Leistungen auch der Wirtschaft immer wieder erinnern und etwas Positives bringen und sich da nicht herunterziehen lassen auf dieses Hickhack, auf dieses primitive Niveau. Europas Machtkampf mit Telegram, Musk und Co. Ich beobachte in deutschen Zeitungen etwas Ähnliches wie in Schweizer Zeitungen. Man geht mir da einfach etwas schnell darüber hinweg, dass dieser Telegram-Gründer Durov verhaftet wurde in Frankreich. Und ich stelle mir da automatisch die Frage, schlägt jetzt die Zensur noch härter durch bei uns? Und welche Rolle nehmen die Medien gegenüber diesen mutmaßlichen Zensurbestrebungen ein? Und die Medien haben doch die Aufgabe hier, diese Meinungsäußerungsfreiheit zu verteidigen, auch dort, wo dann vielleicht Meinungen veröffentlicht werden, wie auf Telegram, wo einem das nicht passt. Ich kenne die Vorwürfe, es heißt, da seien auch strafrechtlich relevante Dinge, Kinderpornografie und so weiter. Das sei ein Thema, das bestreitet allerdings Telegram. Und ich möchte einfach daran erinnern, dass bei uns an sich größte Zurückhaltung walten müsste, was die Verhaftung von Journalisten und Medienschaffenden angeht. Und ich finde es ja bereits nachgerade skandalös oder auch antiwestlich und als ein Zeichen von Schwäche, dass in der Europäischen Union russische Portale verboten werden, wie zum Beispiel Russia Today, Sputnik und andere. Das heißt nicht, dass mir alles gefällt, was dort erscheint. Aber ich glaube, unsere Kultur sollte sich dadurch auszeichnen, dass wir eben auch Meinungsäußerungen zulassen, die uns nicht passt und eben auch die Gegenseite, die irgendwo zu Wort kommt, weil sonst beginnt man sich nämlich zu verrennen in seiner einseitigen Sicht, in seiner einseitigen Wahrnehmung. Weitere Themen, die hier vielleicht eine Rolle spielen könnten, ja, im Zweifel für die Zensur. Und dann habe ich noch etwas Interessantes entdeckt in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, einen seitenlangen Aufsatz hier, wehrhafter Bundesstaat, von Professor Dr. Florian Grotz und Professor Dr. Sabine Kropp. Da wird die Frage gestellt, ob man eigentlich die Bundesrepublik Deutschland institutionell umbauen, aufmunitionieren sollte gegen die sogenannten Populisten und Rechtsextremisten. Da werden verschiedene Möglichkeiten durchexerziert, immer natürlich im Rückgriff, im Spiegelblick gewissermaßen, im Rückspiegelblick auf die 30er Jahre, die wehrhafte Demokratie. Also man möchte nicht, dass demokratiefeindliche Parteien dank der Demokratie, auf dem Boden der Demokratie, die Demokratie abschaffen können. Und da werden über verschiedene institutionelle Fragen, die werden da diskutiert. Und ich bin da nicht sattelfest genug, um diese Maßnahmen zu kritisieren oder zu bewerten, die diese beiden Professoren hier in den Raum stellen. Aber etwas ist mir aufgefallen, nämlich dass eine Frage, die wird in diesem ganzen Artikel überhaupt nicht beantwortet, nämlich die entscheidende Frage. Und die entscheidende Frage ist, wer definiert eigentlich mit welcher Berechtigung, dass populistische Parteien die Demokratie gefährden? In welcher Hinsicht gefährden die eigentlich die Demokratie? Das sind ja Kampfbegriffe, meine Damen und Herren. Also wenn sie heute mit dem Adjektiv populistisch belegt werden, dann sind sie ja in der Wahrnehmung dieser Verfassungsexperten schon mit einem Bein gewissermaßen in der schiefen Ebene, in der Demokratiefeindlichkeit gewissermaßen. Nun möchte ich einfach sagen, eine AfD setzt sich gemäß ihrem Programm für direkte Demokratie ein. Die direkte Demokratie ist ja nicht ein Angriff auf die Demokratie, sondern ihre Vertiefung ist jetzt die nach Auffassung dieser Professoren nicht legitim. Ist das falsch? Also die zentrale Frage in einer Demokratie besteht immer darin, mit welcher Berechtigung wird eigentlich einer anderen Partei, die auch gewählt wird, sozusagen die Demokratietauglichkeit abgesprochen, vor allem dann, wenn es ja keine schriftlichen Zeugnisse oder Programmaussagen gibt, die entsprechende Aussagen untermauern würden. Das war ganz etwas anderes in den 30er Jahren oder in den 20er Jahren. Da sind diese Parteien, die Nationalsozialisten, aber eben auch die Internationalsozialisten, die haben kein Geheimnis daraus gemacht. Wenn wir kommen, wenn wir gewählt werden, dann räumen wir diese untaugliche Weimarer Republik ab. Und so etwas gibt es heute nicht. Zwar hört man auch von AfDlern, ja, da müsse man einen Regimewechsel machen. Aber das zielt ja auf die ganz konkreten regierenden Parteien, dass sie eben eine andere Regierung, eine andere Richtung der Politik wollen, aber doch nicht eine andere Verfassungsordnung. Und hier wird dieser Frage viel zu wenig Beachtung geschenkt, meines Erachtens. Wer bestimmt eigentlich, was ein Populist ist, mit welcher Berechtigung? Und da müsste man gegenüber solchen Kampfbegriffen meines Erachtens sowohl im journalistischen Bereich wie auch im akademischen Bereich viel skeptischer sein. Ansonsten stellt sich nämlich bei mir als Leser, als Betrachter der Eindruck ein, als ob hier gewissermaßen undemokratisch bestimmten Mitbewerbern in der Demokratie aus Mangel an besseren Argumenten ein Nachteil beschert werden soll. Also die Undemokraten oder die Scheindemokraten für die Demokratie oder die, ja eben, die Verleumder gegen diejenigen, die einfach ein anderes Programm haben und deshalb plötzlich zu Feinden der Demokratie erklärt werden. Letzter Punkt, das Wort Feind sollte man sowieso viel, viel zurückhaltender verwenden. Das ist für mich omnipräsent, übergegenwärtig in den deutschen Medien. Sowohl ist ein Amerika-Feind, ein Putin-Freund, ein Demokratiefeind, Freund-Feind, dieses Denken in den Schablonen des Kalten Krieges, das ist kein guter Weg, meine Damen und Herren. Da muss man auch etwas Abstand zu gewinnen versuchen, meine ich als bekennender Verfechter eines Nicht-Freund-Feind-Denkens, dieses Bunkerdenken, meine Damen und Herren, ist mir fremd. Vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Das war's von Weltwoche Daily International für heute. Oh, jetzt habe ich noch fast vergessen, die Österreicher zu erwähnen. Selbstverständlich möchte ich noch nachtragen. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Ja, Herbert Kickl, der FPÖ-Vorsitzende, 27,2% Umfragen. Er ist in die Schlagzeilen geraten, weil er die Salzburger Festspiele und die dort Anwesenden pauschal mit dem Begriff Inzuchtpartie belegt haben soll. Also ein paar drastische Formulierungen, jetzt eine riesige Debatte. Vielleicht dazu nur eine aus großem Abstand formulierte Einschätzung. Wenn in der Politik immer über Stil diskutiert wird, dann löst das bei mir den Verdacht aus, dass nicht über den Inhalt gesprochen werden sollte. Also wenn nicht salonfähige Ausdrücke fallen in der Politik, die fallen übrigens auf allen Seiten, dann sollte man sich ja eigentlich mit der Substanz des Arguments auseinandersetzen. Die Stildebatten in der Politik, ich finde den Stil nicht unerheblich oder nicht gänzlich unerheblich, aber die Leute, die immer über den Stil reden, wollen eben meistens nicht über den Inhalt reden. Machen Sie es gut, bis bald, einen schönen Tag und spätestens bis morgen.